Hallo und willkommen im Future Values Podcast. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Mike und heute spreche ich für dich mit Richard Buch von Facing Finance. Die NGO schafft Transparenz für die Missstände in der Finanzwirtschaft und legt, wie Richard sagt, den Finger in die Wunde. Von Plastik im Depot bis zum Fair Finance Guide hat Richard einiges zu erzählen. Los geht's nach dem Intro. Hi Richard.
Hallo Mike.
Wer bist du?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Richard von Facing Finance und bei Facing Finance leite ich das Projekt Fair Finance Guide. Ich bin studierter Finanzökonom, habe auch mal ein Jahr bei der DWS gearbeitet, also der Kapitalverwaltungsgesellschaft der Deutschen Bank. Ich war 5 Jahre lang bei Finanztest, da auch explizit so für nachhaltige Geldanlagen zuständig. Genau, und seit 2018 jetzt eben bei Facing Finance und setze mich da für ein nachhaltiges Finanzsystem ein, soweit es geht. So privat bin ich ein sehr naturverbundener Mensch, liebe es einfach draußen zu sein und versuche auch, soweit es geht, achtsam und ressourcenschonend zu leben mit möglichst geringem Fußabdruck.
Okay, Stichwort Fußabdruck. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für dich?
Ja, das ist genau, also es geht ja oft um diesen Fußabdruck und ich definiere Nachhaltigkeit für mich dann eben so, den Eingriff des Menschen in die Ökosysteme möglichst gering zu halten, einerseits. Andererseits aber eben auch diesen sozialen Aspekt drin zu haben, also tatsächlich dann eben auch globale Gerechtigkeit einzufordern. Ja, das ist, wird irgendwie, werden soziale Themen nur im nationalen Kontext gedacht, aber ich finde, da sollte man immer über seinen Tellerrand hinausschauen, in die Welt hinein und dann werden oft auch viele Probleme, die man hier irgendwie in Deutschland oder Europa zu haben, glaube ich, plötzlich sehr klein.
Wie kann denn deiner Meinung nach der Finanzmarkt dazu beitragen, dass wir mehr Nachhaltigkeit in dem Sinne bekommen, wie du es gerade beschrieben hast, auch im sozialen Bereich?
Also ganz grundsätzlich muss man ja sagen, der Finanzmarkt ist nur ein Teil dieses gesamtgesellschaftlichen Puzzles. Ja, also ohne die tatsächlichen Änderungen in der Realwirtschaft werden wir nichts erreichen. Nichtsdestotrotz kann der Finanzmarkt dazu seinen Beitrag leisten, indem er eben Steuerungsfunktionen erfüllt, wem Kapital bereitgestellt wird und welche wirtschaftlichen Aktivitäten gefördert werden. Dazu muss aber allen erstmal bewusst sein, auf wessen Kosten man eigentlich lebt. Und das sind sowohl die anderen Menschen weltweit, als auch kommende Generationen, als auch die Natur. Und ja, natürlich hat das dann auch wieder Auswirkungen auf einen selbst. Ja, also man schadet irgendwie der Natur und oder dem Klima und letztlich schadet man dadurch langfristig auch sich selbst. Und für den Finanzmarkt gilt dann eben, dass man diese nachhaltige Ausgestaltung nicht dabei belassen kann. Man muss es immer mitdenken, auch eine politische Forderung zu stellen. Also es hilft nichts zu sagen, es soll nur bestimmte nachhaltige Finanzprodukte geben, die jetzt zum Beispiel Klimaschutzaspekte bedenken und der Rest des Kapitalmarkts darf immer noch machen, was er will. Sondern man muss dann eben auch sagen, ja, aber insgesamt sollen auch die Pariser Klimaziele zum Beispiel eingehalten werden. Ja, und das muss man immer bedenken. Man kann aber auch andererseits, wenn man diese politischen Forderungen hat, kann man nicht sagen, ja, mein Geld investiere ich aber egal wie, sondern um glaubwürdig zu bleiben, muss man eben da dann eben auch schon anfangen.
Jetzt hast du als Finanzökonom deinen Weg gefunden, den Finanzmarkt nachhaltiger zu machen, indem du bei Facing Finance arbeitest oder für und mit Facing Finance. Kannst du mal einen groben Überblick geben, was Facing Finance ist und was du da genau machst?
Genau, also Facing Finance ist ein gemeinnütziger Verein, den es jetzt seit ungefähr 10 Jahren gibt. Und ganz allgemein setzen wir uns eben dafür ein, dass internationale Normen und Standards in Sachen Menschenrechte, Umwelt- und Klimaschutz und so weiter eingehalten werden. Und wir sehen eben auch die Finanzindustrie in der Verantwortung. Das ist unser besonderer Ansatz, dass wir eben nicht nur auf Problemstellungen allgemein schauen, auch nicht nur die realwirtschaftlichen Unternehmen zur Rechenschaft ziehen, sondern eben auch alle Investoren, die dahinter stehen und alle Finanzierer. Ja, also ob das jetzt Banken sind oder Lebensversicherer, Pensionskassen, da gibt es ja verschiedene Akteure und alle die sehen wir auch in der Verantwortung und ja, letztlich auch eigentlich jede und jeden Einzelnen, denn jeder von uns steckt ja auch in einer Geschäftsbeziehung mit so einer Bank. Wenn, sobald man ein Konto hat, dann ja, ist man da mit drin. Ich selbst hatte ja eben schon erwähnt, genau, leite bei Facing Finance das Projekt Fair Finance Guide. Und in diesem Projekt bewerten wir Banken hinsichtlich ihrer Richtlinien, die sie anlegen, wenn es darum geht, eben Kredite zu vergeben oder Investitionen zu tätigen. Welche Mindestanforderungen an potenzielle Investitionsobjekte, also Unternehmen oder potenzielle Kreditnehmer stellen diese Banken? Soziale Aspekte, ökologische Aspekte. Das prüfen wir anhand von, ja, 250 Kriterien ungefähr in verschiedenen Themen wie Klimaschutz, Menschen- und Arbeitsrechte, andererseits dann eben in Sektoren wie Bergbau oder Rüstung und auch so allgemeine Zusammenhänge wie Transparenz, also welche Transparenzstandards bei einer Bank angelegt werden. Und daraus erstellen wir dann insgesamt so ein Ranking, das veröffentlichen wir auf der Website fairfinanceguide.de. Da kann man dann nachsehen, welche Bank wie nachhaltig schon umgeht in der Kreditvergabe und bei Investitionen. Entschuldigung. Genau, und andererseits machen wir dann einen Praxischeck. Das heißt, wir überprüfen, welche Investitionen werden tatsächlich getätigt von diesen Banken oder welche Finanzierungen durchgeführt. Dazu schauen wir in der Datenbank nach, in der Finanzdatenbank, welche ja, Kredite da eingetragen sind. Und wenn wir wissen, dass es eben bei einem Unternehmen Kontroversen gibt, dass Vorwürfe erhoben werden in Bezug auf Umweltverschmutzung oder Arbeitsrechtsverletzungen, dann bringen wir das eben mit diesen Banken dann in Verbindung und machen das da auch kenntlich.
Seid ihr für mich eine wichtige Quelle und am Fair Finance Guide habe ich mich auch viel orientiert. Wir müssen auch gleich unbedingt nochmal darauf eingehen, wie man den als Privatmensch für sich nutzen kann. Allerdings fließen in dem Fair Finance Guide ja auch diese Dirty Profits Reports von euch ein. Ne? Kannst du mal damit anfangen und mal so umreißen, was denn die Dirty Profits Reports sind? Und warum ihr die überhaupt veröffentlicht und damit diese Transparenz schafft.
Ja, die Dirty Profits Berichte ist so eine jährlich erscheinende Serie von gut recherchierten Fällen, sage ich mal, also wieder in Bezug auf bestimmte Themen oder Kontroversen. Wir haben jetzt den letzten Dirty Profits 8 Bericht im März veröffentlicht zum Thema Plastikverschmutzung. Davor hatten wir als Themen Waffenexporte oder eben auch Bergbau. Und früher waren die Dirty Profits Berichte breit gemischt von Themen. Irgendwann dann mit dem Dirty Profits 6 Bericht, glaube ich, haben wir angefangen, das thematisch zuzuschneiden, auch für mal einen bestimmten Bereich. Genau, das heißt, wir hinterfragen da eben jetzt zum Beispiel im aktuellen Bericht, wie geht diese Umweltverschmutzung durch Plastikmüll vonstatten, welche Unternehmen hängen da drin und welche Banken oder auch andere Finanzinstitute finanzieren denn diese realwirtschaftlichen Unternehmen? Und ja, wir wollen mit diesen Berichten einerseits eben die Öffentlichkeit sensibilisieren für diese Themen, andererseits eben auch die Entscheidungsträger in den Banken, um letztlich eben die Situation zu verbessern. Ja, wir erwarten dann eben von den Banken, dass sie zum Beispiel strengere Richtlinien in Bezug auf die Kreditvergabe an die Chemiebranche erlassen, dass eben bestimmte Mindestanteile an Recyclingmaterial bei der Kunststoffproduktion eingesetzt werden oder die Produkte, die entstehen, zumindest mal in der Theorie recycelbar sind. Ob sie tatsächlich recycelt werden, ist ja noch eine andere Frage. Da muss man natürlich auch aufpassen, aber eben genau, dass letztlich dann eben auf der Welt etwas geschieht, was in eine gute Richtung geht. Also in diesem Fall eben mehr Umweltschutz, weil weniger Plastikeintrag eben aus solchen Richtlinien letztlich resultieren könnte. Genau, und auf diese Änderungen versuchen wir eben auf verschiedene Weisen hinzuwirken. Einerseits eben im Dialog mit den Banken, andererseits eben durch diese Öffentlichkeit, die wir schaffen und damit dann eben auch so einen Druck aufbauen auf die Finanzindustrie. Mit diesem Druck, den können wir natürlich dann indirekt nutzen im Gespräch mit den Banken, weil sich dann vielleicht über unsere Website Menschen auch beschwert haben bei den Banken darüber, dass es eben diese ja, unhinterfragte Finanzierung gibt, dass es noch keine Richtlinien gibt. Und dann wird es wahrgenommen von den Banken und wir haben ein ganz anderes Standing dann, wenn wir mit den Banken sprechen.
Kannst du es mal aus der Abstraktionsebene rausholen und so ein paar Beispiele, vielleicht ein, zwei geben, was denn dreckige Investitionen sind und wer da so investiert, dass man sich mal ein Bild davon machen kann?
Genau, also wir haben jetzt bei dem Beispiel Plastikverschmutzung, da haben wir solche Konzerne wie einerseits ganz am Anfang der Lieferkette, die ölfördernden Konzerne, also Shell oder ExxonMobil oder Eni, die haben dann aber auch oft auch schon in ihrem Konzern wieder ein weiterverarbeitendes Unternehmen mit integriert. Also bei Eni zum Beispiel wäre das Versalis, das dann eben Plastikvorprodukte oder Kunststoffvorprodukte herstellt, teilweise auch schon Endprodukte. Und so geht es dann weiter in die Chemiebranche über, wo dann solche großen Unternehmen wie das britische INEOS oder die deutsche BASF mit drin hängen, die aber andererseits auch schon teilweise wieder noch ölfördernde Unternehmen vorgelagert im Konzern haben. Genau, und so geht es dann weiter in den Plastiklebenszyklus, kommt dann in den Einzelhandel oder Onlinehandel und dann haben wir noch die Konsumgüterkonzerne betrachtet, die viele Plastikverpackungen einsetzen, also zwei große Getränkeunternehmen, Coca-Cola und PepsiCo und auch Nestlé, Unilever als ja, Konsumgüterkonzerne, die für viel Plastikmüll auf der Welt einfach verantwortlich sind, was wir dank eines wunderbaren Netzwerkes namens Break Free from Plastic wissen. Das sind dann eben so ganz konkrete Beispiele von Unternehmen, die wir herausgesucht haben und bei denen wir dann eben sagen können, liebe Banken, das sind die Unternehmen, auf die ihr besonders mal achten sollt und wo ihr vielleicht auch als Investoren oder als Finanziers euren Einfluss geltend machen solltet, dass ihr auf diese Unternehmen einwirkt und ja, eine klare Position kommuniziert, dass es eben nicht in Ordnung ist, in diesem Maße Plastik zu produzieren, was automatisch in Plastikverschmutzung resultieren wird.
Du hast gerade gesagt, dass die Banken als Finanziers auf die Unternehmen einwirken sollen. Das heißt, für dich ist nicht der Way to go, dass man einfach sagt, wir schmeißen jetzt Nestlé komplett aus den Finanzierungen raus, sondern eine Einflussnahme wäre besser oder eine Finanzierung unter Bedingungen oder wie meinst du das?
Ja, ganz genau. Also wir haben uns eben im letzten Jahr 2020 zum ersten Mal mit diesem ganzen Zusammenhang Plastikverschmutzung auseinandergesetzt und dabei auch viel gelernt, Unter anderem, dass wir dieses Thema sehr differenziert betrachten müssen im Vergleich zum Beispiel zu Rüstungsunternehmen oder gerade Produzenten ja, international geächteter Waffensysteme, bei denen man ganz klar sagen kann, dass da hilft nichts anderes als ein Ausschlusskriterium. Diese Unternehmen gehören nicht ins Portfolio. Sie werden keinen Frieden schaffen und keine Nachhaltigkeitsziele irgendwie unterstützen. Da würden wir also eine rote Linie ziehen. Und dann gibt es eben solche Themen wie Kunststoffproduktion, wo man die ganze Sache etwas differenzierter betrachten muss. Wir sagen, ja, alles vermeidbare Einwegplastik, insbesondere bei Verpackungen, das sollte, soweit es geht, reduziert werden. Natürlich gibt es aber auch viele sinnvolle Anwendungen von Kunststoffen in der Medizin zum Beispiel. Und selbst bei den Konsumgüterkonzernen, die werden ja immer Konsumgüterkonzern bleiben, können sich aber vielleicht verbessern, indem sie ja, Mehrwegsysteme einführen oder ihre Produkte nicht nur so ausgestalten, dass sie recycelbar sind in der Theorie, sondern auch tatsächlich in eine ja, Wiederverwertung zurückgeführt werden können. Und da gibt es einfach viele Entwicklungsmöglichkeiten. Und deswegen denken wir, dass es wesentlich sinnvoller ist, wenn die Banken da eben als Stakeholder dieser Unternehmen dann eben auch auf die Unternehmen einwirken.
Wenn ich mir jetzt die Dirty Profits Berichte angucke und auch so die Rankings von den Banken und Versicherungen und ja, allgemein der Content, den ihr veröffentlicht, dann ja, entsteht schon ein relativ schwarzes Bild von der Finanzbranche, finde ich. Liege ich damit richtig? Kannst du als Experte mal so einen groben Überblick schaffen, wo stehen wir denn eigentlich gerade mit Finanzmarkt und Nachhaltigkeit?
Das ist interessant, dass du es so wahrnimmst. Es ist aber auch andererseits genau der Kern unserer Arbeit. Ja, bei Facing Finance, wir legen den Finger in die Wunde, da wo es sozusagen hapert an der Einhaltung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, Umweltstandards. Genau das versuchen wir eben zu beleuchten in unserer Arbeit. Und wir sind jetzt kein Verein, der irgendwie explizit aufzeigt, welche positiven Ansätze es gibt. Und deswegen, also wenn man bei Facing Finance sich umsieht und Facing Finance als Inspirationsquelle nimmt, wird man immer auf diese Geschichten stoßen, wo etwas im Argen liegt. Es ist also kein umfassender oder ganz ja, kein 1:1 Abbild dessen, wo wir als Finanzmarkt insgesamt stehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eben in Sachen nachhaltigen Finanzmarkt noch viel, viel zu tun gibt, so wie eben auch überhaupt in Sachen nachhaltiger Wirtschaft. Und solange eben diese schlimmsten Sachen, die wir eben versuchen aufzuzeigen, nicht abgestellt sind, kann man eben auch nicht von einem nachhaltigen, ja, von einer nachhaltigen Wirtschaft, von einem nachhaltigen Finanzmarkt sprechen. Um jetzt aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, so was, wo stehen wir so insgesamt? Es gibt viele, viele gute Ansätze. Auf der EU-Ebene gibt es ja diese Klassifizierung, was jetzt eigentlich nachhaltiges Wirtschaften ist. Und da wird es auch sehr viel mehr Transparenz geben, inwiefern dann Fonds, die sich als nachhaltig ausweisen, dann auch diesen Standards da entsprechen. Aber das sind immer nur Vorgaben für eben solche zum Beispiel Fondsprodukte, die explizit als nachhaltig bezeichnet werden von ihrem Anbieter. Insgesamt muss man leider sagen, eine Fondsgesellschaft, die noch einen ganz gewöhnlichen Fonds anbieten will, ohne irgendwelche Nachhaltigkeitsvorgaben, die wird das immer noch so tun dürfen. Und auch jetzt auf mittelfristige oder langfristige Sicht, da gibt es noch keine Vorgaben. Natürlich holt der Markt irgendwie auf und immer mehr Anteile des Finanzmarkts werden vielleicht dann eben dieser Klassifizierung zum Beispiel unterworfen sein. Aber man darf eben nicht aus dem Auge verlieren, dass es noch ja, Wirtschaftsweisen gibt, die internationalen Standards und Normen zuwiderlaufen und die vielleicht auch nicht dem entsprechen, was jetzt vielleicht so die Gesellschaft im Durchschnitt schon erwartet von einer Wirtschaftsweise. Ganz gleich, ob das jetzt so Zusammenhänge sind wie die Zwangsarbeit, die wir gerade in China sehen, in Xinjiang, oder die Militärregierung in Myanmar, die unterstützt wird, wirtschaftlich unterstützt wird von bestimmten Unternehmen, oder ob das die Brandrodung in Brasilien im Amazonasgebiet oder im Cerrado ist, wo dann eben solche Sojaplantagen angelegt werden, um Rinder zu füttern. Es gibt so viele Zusammenhänge, die eben mit einer nachhaltigen Wirtschaftsweise noch nichts zu tun haben, dass man sich da nicht blenden lassen darf von ersten einzelnen Nachhaltigkeitsfondsprodukten.
Jetzt habe ich bei euch schon ein positives Beispiel gefunden, was mir aufgefallen ist im Fair Finance Guide, und zwar die Sparkasse Köln-Bonn war es, ne? Wo ja in der aktuellen Beschreibung drinsteht, dass die sich im Vergleich zum Vorjahr stark gebessert haben. Ne?
Ja.
Und dann haben wir noch ein allgemeineres Beispiel, und zwar habe ich, ich habe die Quelle nicht überprüft, muss ich ehrlich sagen, aber gelesen, dass wir über 50% der Neuzeichnungen von Fondsanteilen jetzt in zumindest als nachhaltig bezeichnete Fonds hatten letztes Jahr. Würdest du sagen, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind und wenn die Kurve so weiter nach oben geht, dass der Finanzmarkt dann irgendwann so ist, wie du ihn haben möchtest? Oder reicht das noch lange nicht und das meiste ist Greenwashing?
Ja, also bei der Sparkasse Köln-Bonn war es so, dass sie einfach mal transparent dargelegt hat, was sie alles nicht finanziert. Und diese Transparenz gab es eben vorher nicht. Und dadurch konnten sie im Fair Finance Guide einfach viel Boden gut machen. Bei der APO Bank, der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, war es genauso. Wir sehen aber auch im Fair Finance Guide insgesamt, sehen wir ab und zu tatsächlich inhaltlich gute Verbesserungen. Ja, die LBBW hat sich da auf einen sehr guten Weg gemacht und die Banken, die oben mit dabei sind, also expliziten Nachhaltigkeitsbanken, die reagieren auch auf neue Anforderungen im Fair Finance Guide sehr schnell. Das muss man schon sagen. Also bei der LBBW, um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ist ein bisschen, muss ich ein bisschen ausholen, aber im Bereich Menschenrechte haben wir ein Kriterium, das nennt sich Free, Prior and Informed Consent. Und da geht es einfach darum, dass lokale Bevölkerungsgruppen nicht nur vorher über ein Projekt informiert werden, sondern auch tatsächlich deren Einverständnis eingeholt werden muss, bevor eben zum Beispiel ein neues Bergwerk irgendwo errichtet wird, auf der grünen Wiese irgendwo oder Kraftwerk, dass eben da die Lokalbevölkerung voll mitgenommen wird. Und für diese Projektfinanzierung hat die LBBW dann ein entsprechendes Kriterium für die Mittelvergabe eingeführt. Und ich denke, solche Erfolge zeigen uns, dass eben die Arbeit im Fair Finance Guide tatsächlich auch wertvoll ist und da tatsächlich was passiert. Und eben die Entwicklungen, die man sieht, nicht nur Greenwashing sind. Bei den Fondszeichnungen muss man ein bisschen aufpassen, eben was tatsächlich dahinter steckt, wann sich ein Fonds als nachhaltig bezeichnet, welche Kriterien der anlegt, ob das nur rudimentäre Ausschlusskriterien für, im geringsten Fall sozusagen nur Streumunition und Landminen sind. Das sind so die Basics sozusagen an Ausschlusskriterien. Oder ob da tatsächlich ein umfassendes Nachhaltigkeits-Screening, Monitoring-System irgendwie dahinter steht, bei denen sich die Fondsgesellschaft Gedanken macht, externe Daten dazu einkauft und abwägt und im Idealfall eben auch ein ja oder Prozesse etabliert hat, um eben mit den Unternehmen in einen Dialog zu treten, um da dann eben Verbesserungen zu erwirken, was der eigentlich gute Hebel ist. Denn ja, nur dadurch, dass jetzt in dem einen Fonds die Aktien von dem guten Unternehmen liegen, sind ja die Aktien von dem schlechteren Unternehmen nicht aus der Welt. Ja, das, also gerade so am Sekundärmarkt, im Kapitalmarkt muss man doch sehr aufpassen, was die Wirkung von solchen Investitionen angeht.
Denn der Finanzmarkt deiner Meinung nach die Möglichkeit, wenn er einigermaßen geschlossen und nach starken Nachhaltigkeitskriterien agiert, den Rest der Wirtschaft zur Nachhaltigkeit zu zwingen?
Das wäre ganz theoretisch so vorstellbar, ja. Also, dass wenn jetzt alle Banken sagen, sie finanzieren nur noch Unternehmen, die klimaneutral wirtschaften, dann werden Unternehmen, die das nicht machen, keinen Kredit mehr bekommen. Aber es ist natürlich nur ein theoretisches Konstrukt, denn solange es rechtlich erlaubt ist, also einerseits Unternehmen zu, um bei dem Beispiel zu bleiben, Unternehmen zu finanzieren, die nicht klimaneutral wirtschaften und andererseits auch eben es für die Unternehmen erlaubt ist, nicht klimaneutral zu wirtschaften, werden diese Unternehmen auch noch weiterhin Kredite bekommen. Trotzdem hat der Finanzmarkt eine große Strahlkraft und wenn ja, so eine kritische Masse an Investoren an kreditvergebenden Instituten erreicht wird, dann wird sich auch in der Realwirtschaft immer mehr ändern und so kann eben der Finanzmarkt den Einfluss dann eben auch ausüben auf die Realwirtschaft.
Was sind denn die großen Stellschrauben, an denen man drehen muss, damit der Finanzmarkt zu einem wirklichen Zugpferd für Nachhaltigkeit werden würde?
Meine Forderung dazu wäre, zuerst einmal eine Offenlegung aller Kreditportfolios. Wir haben ja ein Bankgeheimnis in Deutschland. Wir haben aber auch andererseits Banken, die zeigen, dass man mit entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen mit den kreditnehmenden Unternehmen auch die Kredite komplett offenlegen kann. Ja, das passiert zum Beispiel bei der GLS Bank, auch bei der Triodos Bank, das ist eine niederländische Bank, die aber auch im deutschen Fair Finance Guide vertreten ist, die einfach so eine Vorreiterrolle einnehmen und zeigen, eben völlig transparent offenlegen möchten, mit wem man es als, ja, letztlich eben auch als Bankkunde dann zu tun hat auf der anderen Seite. Also wo das Geld hin investiert wird oder ja, welche Unternehmen finanziert werden. Denn der zweite Schritt nach dieser Transparenz, also irgendwie müssen wir vielleicht schrittweise von diesem Bankgeheimnis wegkommen. Der zweite Schritt wäre dann eben, dass so internationale Standards oder Vorgaben, die jetzt die Bundesrepublik beispielsweise ratifiziert hat, ja, völkerrechtlich verbindliche Verträge, wie eben zu bestimmten geächteten Waffensystemen oder zu, ja, auch das Pariser Klimaabkommen, dass diese Verträge auch so ausgelegt werden müssen, dass entsprechende Investitionen nicht mehr getätigt werden dürfen. Das ist in anderen Ländern teilweise anders umgesetzt. Also in Belgien zum Beispiel ist das Verbot der Streumunition auch so ausgelegt, dass eben auch entsprechende Unternehmen nicht mehr mit Kapital ausgestattet werden dürfen. Da gibt es aber in Deutschland keine einzige Regelung für den gesamten Kapitalmarkt. Also was jetzt ja kommen wird, das hatte ich angesprochen, aber auch nur aufgrund einer EU-Regelung und nicht, weil da jetzt Deutschland vorangegangen wäre, dass eben für nachhaltige Finanzprodukte bestimmte Vorgaben eingehalten werden müssen. Für den Gesamtmarkt aber, wie gesagt, noch nicht. Ja. Und was noch ein weiterer, vielleicht extrem formulierter Anspruch wäre, wir haben ja hier in Deutschland sehr viele gute Regelungen, mit denen wir auch sehr gerne leben. Also zum Beispiel, was Arbeitsschutz oder Arbeitsrechte angeht. Da sollte man zumindest einen Teil dieser Arbeitsrechte, wenn schon nicht alle, was vermutlich utopisch ist, zumindest schnell, also in den nächsten Jahrzehnten umzusetzen, aber zumindest einen Teil dieser Arbeitsrechte auch auf internationale Lieferketten anzusetzen. Dass man sagt, sollte da gewisse Mindeststandards zumindest eingehalten werden. Und jetzt gibt es ja dieses Lieferkettengesetz, das kürzlich beschlossen worden ist, aber eben ja, wenn man sich die Stimmen aus der Zivilgesellschaft anhört, längst nicht weit genug geht. Zum Beispiel soll es nur um direkte Zulieferer gehen, wobei wir eben wissen, dass gerade in den Branchen oder in den Industrien, in denen es Kontroversen gibt, die Lieferkette so viele Schritte weit verfolgt werden müsste, um zu den Problemen zu stoßen, dass das jetzt eben von diesem Lieferkettengesetz gar nicht abgedeckt wird. Wenn wir zum Beispiel an die Textilindustrie denken.
Du, das merke ich schon, bist sehr auf der regulatorischen Seite, ne? Jetzt kann ich als Privatmensch ja wahrscheinlich auch irgendwie einen Einfluss nehmen, dass es mehr in Richtung Nachhaltigkeit geht auf dem Finanzmarkt. Was sollte ich da deiner Meinung nach machen?
Also zunächst sollte man sich ja mal selbst hinterfragen, welche Werte man selbst für sich hat und dann eben auch in den Finanzen umgesetzt haben möchte. Ja, und dementsprechend dann sollte man Position beziehen. Das geht einerseits gegenüber den Geschäftspartnern, also der eigenen Bank oder der eigenen Versicherung. Andererseits auch gegenüber der Politik, also dem eigenen Abgeordneten aus dem eigenen Wahlkreis oder auch an entsprechende Stellen, die jetzt dann thematisch mit einer Problemstellung zu tun haben. Und diese Kritik, ja, zum Beispiel eben gegenüber den Banken, die kann man direkt an die Banken richten, die kann man aber auch irgendwie öffentlich formulieren. Heutzutage gibt es ja die Möglichkeit, zum Beispiel die Banken auf Twitter anzugehen oder eben auch das, was wir oder andere Organisationen wie Urgewalt oder eben, ich hatte jetzt schon diese Initiative Lieferkettengesetz erwähnt, was die zum Beispiel dort posten, das kann man aufgreifen, da kann man dann die Banken eben auch in die Pflicht nehmen, sich zumindest mal dazu zu äußern. Und ja, so kann man dann eine Öffentlichkeit für bestimmte Probleme schaffen. Andererseits kann man auch diese Initiative natürlich direkt unterstützen, ob das jetzt finanziell ist oder mit ehrenamtlichem Engagement. Und das kann man natürlich eben, genau, wie gesagt, entweder direkt bei solchen Initiativen, die sich mit der Realwirtschaft beschäftigen, zum Lieferkettengesetz etwa, oder eben auch bei den Organisationen, die jetzt eben diese eine Stufe abstrakter arbeiten, was die Finanzwirtschaft angeht. Dann kann
Okay,
man,
das, ja, sprich.
ja, ich habe da noch mehr Ideen zu. Also man sollte natürlich auch sehen, wenn wir jetzt von Geld sprechen, geht es ja auch nicht immer nur darum, das Geld zu investieren oder irgendwie anzulegen als Privatkundin, als Privatkunde, sondern es bringt nichts, nur in diese Unternehmen zu investieren, die jetzt dann irgendwie schon nachhaltiger wirtschaften, sondern muss natürlich auch sein Konsumverhalten hinterfragen. Und diese Unternehmen, die man also als gute Investition sieht, die werden natürlich auch nur dann gut wirtschaften können, wenn es jemanden gibt, der auch ihre Produkte kauft. Das heißt, man sollte entsprechend dann auch konsumieren und sein Geld eben nur für ja, die Ideen ausgeben, die man selbst auch gut heißt. Ob das jetzt ist, indem man besonders plastikfrei versucht einzukaufen oder ja, dann eben so Unverpacktläden ansteuert. Ob man in die Weltläden geht, die irgendwie ja, fairere Handelsbeziehungen fördern. Oder ob man auch generell sagt, man konsumiert weniger, um damit eben zum Beispiel seinen Klimafußabdruck geringer zu halten. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten.
Ja, das ist ja eine der vielen Kontroversen im Bereich nachhaltige Finanzen, dass so ein bisschen die Gefahr besteht, dass man es als Ablassbrief behandelt. Und da bin ich voll bei dir. Das kann natürlich kein Ersatz dafür sein, dass man seinen Konsum im Gesamten betrachtet, dass man seine Finanzen umstellt, ne? Jetzt sagst du, wir sollen nicht nur unsere Anbieter nachhaltig wählen von den Finanzprodukten, sondern auch dabei helfen, Öffentlichkeit zu schaffen. Ja, warum?
Diese Öffentlichkeit ist ganz entscheidend. Also dafür einfach, dass bestimmte Themen aufs gesellschaftliche Tableau kommen. Ich hatte vorhin schon beispielsweise eben diese Zwangsarbeit-Zusammenhänge erwähnt in China, wo wir sehen eben, dass ja, beispielsweise die Solarindustrie stark betroffen ist. Und im Fair Finance Guide arbeiten wir jetzt als Facing Finance nicht alleine, sondern wir haben in Deutschland haben wir Partnerorganisationen, die Verbraucherzentrale Bremen und auch das Südwind-Institut. Und Südwind hat dazu kürzlich auch Stellung genommen, dass es eben diese Zusammenhänge oder diese Vorwürfe da in Sachen Zwangsarbeit gegenüber den Uiguren oder der uigurischen Bevölkerung gibt. Sowas muss man einfach im Blick behalten und nicht so unter den Tisch kehren. Also gerade finde ich es sehr, ja, ein sehr spannendes Beispiel in Sachen Solarzellen, weil man ja sonst immer so davon ausgeht oder so erneuerbare Energien, wo ja eben die Solarzellen, die man sich selbst aufs eigene Dach setzt, dazugezählt werden, als die nachhaltige Investition schlechthin darstellt. Aber das ist eben nur in dem Zusammenhang, als dass es eben ja, fossile Energieträger ersetzt und die sozialen Aspekte werden dabei eben nicht betrachtet. Wenn man aber tatsächlich irgendwie nachhaltig wirtschaften will, dann muss man solche Zusammenhänge, also darf man solche Zusammenhänge nicht ausblenden. Genau, das war also deine Frage, warum diese Öffentlichkeit, diese Transparenz wichtig ist.
Jetzt liefert ihr jede Menge Hilfestellung, wenn ich als Privatmensch hergehen möchte und mit meinen Finanzen Einfluss nehmen will. Über die eine Möglichkeit haben wir ja schon viel gesprochen, über den Fair Finance Guide. Sag vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu, wie ich den für mich benutzen kann.
Genau, wir zeigen ja auf der Website einerseits diese Rangfolge der Banken, wie die abgeschnitten haben, wie gut die Richtlinien sind bei ihnen. Andererseits bieten wir da aber auch schon das entsprechende Tool an, über so einen Button mit einem Klick an die Bank zu schreiben. Das kann man als Lob oder als Beschwerde formulieren. Da haben wir jeweils vorgefertigte Texte, die man aber auch individuell anpassen kann. Und da ist dann schon eben in diesem Kontaktformular die entsprechende E-Mail-Adresse der Bank hinterlegt. Und dann kann man das eben über unser Formular an die Bank direkt richten. Und das wird auch gerne genutzt. Und das Allerwichtigste ist, die Banken nehmen es auch wahr, wenn die Leute an sie schreiben. Es ist also nicht so, dass es dort irgendwo auf einer Ablage landet, sondern wenn wir dann wiederum als Facing Finance, als Fair Finance Guide Deutschland mit den Banken sprechen, dann bekommen wir die Rückmeldung, ja, es haben sich ja auch so und so viele Kundinnen zu dem Thema gegenüber uns geäußert. Wie können wir uns denn da verbessern? Also das wäre jetzt der Idealfall, aber es gibt tatsächlich so, ich würde es mal sagen, ein Drittel der Banken im Fair Finance Guide nutzt dieses Dialogangebot unsererseits sehr intensiv, dass sie eben auch uns fragen, was sie an neuen Richtlinien oder neuen Maßnahmen ergreifen können.
Also auf keinen Fall einfach Konto kündigen und wechseln, sondern schon vorher noch ein Feedback da lassen, ja.
Es ist so, wenn man so unzufrieden ist mit seiner Bank, eben in Sachen Nachhaltigkeitsbemühungen, dass man es nicht mehr mittragen kann, das Geschäftsmodell, klar, dann sollte man seine Bank wechseln und kann sich da natürlich im Fair Finance Guide inspirieren lassen, wer sich da so im oberen Tabellendrittel tummelt. Uns ist es aber genauso wichtig, und das versuche ich auch immer wieder gegenüber den Leserinnen, Lesern, die bei uns anfragen, zu betonen, dass es kritische Stimmen bei den Banken gibt, bei denen noch was im Argen liegt oder bei denen noch sehr viel, ja, sagen wir mal, Verbesserungspotenzial besteht.
Ja, Fair Finance Guide ist nicht das einzige Projekt, sondern es gibt noch fairefonds.info. Finde ich auch richtig klasse. Erzähl mal.
Ja, fairefonds.info ist eine große Datenbank, in der wir ziemlich viele Fonds inzwischen darstellen, die in Deutschland vertrieben werden. Und dort kann man dann nachgucken, worein diese Fonds tatsächlich investieren. Also man bekommt jetzt nicht pro Fonds eine komplette Aufstellung, welche Unternehmen da alles drin sind, aber wir gleichen diese Portfolios der Fonds. Also Portfolio bedeutet einfach, welche Unternehmenstitel da drin liegen, welche Aktien, welche Anleihen, also Wertpapiere der Unternehmen, gleichen die Portfolios ab mit bestimmten Listen. Und diese Listen sind zum Beispiel eine Liste der größten ja, Klimaverschmutzer, eine Liste der Waffenproduzenten und so weiter. Also da haben wir so 7 verschiedene Quellen ungefähr und zeigen dann eben auf, in welchen Fonds welche dieser kontroversen Unternehmen drin liegen. Und das kann man natürlich dann nutzen, um seinen eigenen Fonds zu recherchieren. Man kann es aber eben auch nutzen, um zu gucken, welcher Fonds eine mögliche bessere Alternative ist.
Okay, wie kommt denn jetzt so ein Fonds da rein? Sind da alle drin oder wie macht ihr das?
Wir haben im Moment haben wir eine Auswahl von den großen deutschen Fondsgesellschaften, also von der Deka, das ist aus dem Sparkassenverbund, von der Union Investment, das wäre also eher so aus dem genossenschaftlichen Bankensektor, von der DWS, die zur Deutschen Bank gehört. Wir haben aber auch eine, ja, große Anzahl an sogenannten ETFs da mit drin. Also Fonds, die bestimmte Indizes nachbilden. Und so versuchen wir auch die Datenbank nach und nach auszubauen, bekommen oft auch Wünsche, welche Fonds noch aufgenommen werden könnten. Und ja, versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten diesen Wünschen auch zu entsprechen.
Okay, ich nutze das Tool tatsächlich viel und gebe da halt meinen Fonds ein, den ich bei euch überprüfen möchte und kriege dann angezeigt, okay, wie viel Prozent kontroverse Unternehmen sind in diesem Fonds enthalten und wie setzen sich diese Kontroversen zusammen, so in Sachen Menschenrechtsverletzung, Rüstung, Klimawandel. Was mir aufgefallen ist, dass sehr viele Fonds, die als nachhaltig gekennzeichnet sind, dann trotzdem bei euch teilweise katastrophale Werte haben, was die Anzahl an kontroversen Titeln darin angeht. Wie kommt das?
Das liegt einfach an dem sehr unterschiedlichen Nachhaltigkeitsverständnis dieser Fonds. Es wird ja heutzutage sehr schnell ein Fonds als Nachhaltigkeitsfonds deklariert und welche Kriterien dann in dem Fonds tatsächlich zur Anwendung kommen, steht auf einem anderen Blatt, ja. Es kann auch einfach sein, dass der Fonds zum Beispiel reinen sogenannten Best-in-Class-Ansatz verfolgt, also aus jeder Branche die am wenigsten schlimmen Unternehmen auswählt. Und so bleibt dann eben zum Beispiel im Bereich, weiß ich nicht, Ölförderung der sauberste Ölkonzern sozusagen drin. Und der würde dann natürlich bei uns als großer Klimaverschmutzer auf jeden Fall mit aufgeführt. Und genauso kann es eben in anderen Aspekten auch sein. Also wie was jetzt genau der Fonds unter tatsächlichen Menschenrechtskontroversen versteht oder welche Maßstäbe der Fonds da ansetzt. Das ist so unterschiedlich, dass einfach wir versuchen zu zeigen, eben in diesem Fall, also in diesem fairefonds.info-Angebot, nicht zu zeigen, wie sieht die Theorie aus, also welche Richtlinien legen die Fonds an, sondern wie sieht die Praxis aus? Was kommt dabei heraus, wenn man die Richtlinien so anlegt, wie die Fonds das tun? Und diese Erkenntnis ist doch oft sehr augenöffnend für viele, die in diese Datenbank mal einen Blick reinwerfen.
Augenöffnend war es für mich, als ich den MSCI World gecheckt habe, ne, bei den großen Anbietern, iShares zum Beispiel, und dann gesehen habe, okay, 18% kontroverse Unternehmen, aber ist ja auch kein nachhaltiger ETF. Ne? Dann habe ich die Nachhaltigkeitsvariante überprüft von iShares, den MSCI World SRI, wie Social Responsible Investing. Und der wurde dann noch mit 14% kontroverse Unternehmen angezeigt. Und ja, dann ist mir gleich das Wort Greenwashing in den Kopf gekommen. Und bei ETFs im Allgemeinen beobachte ich das relativ oft. Wie ist deine Meinung dazu? Also zu ETFs und Greenwashing, sind die gut? Gibt es auch gute Beispiele? Ist das überall so?
Also grundsätzlich gilt natürlich für diese ETFs das Gleiche wie für andere Fonds auch. Ja, man muss da auch genau drauf schauen, welche Nachhaltigkeitsstandards angesetzt werden. Also generell ist jetzt, werden ja ETFs hier und da wieder und wieder empfohlen als gute Geldanlage, weil eben die Kosten so gering sind. Und ich finde die Entwicklung dahingehend auch gar nicht so schlecht, weil man einfach dann weiß, es landet jetzt nicht so viel Geld in der Finanzindustrie. Also insofern kann man die ETFs schon empfehlen. Allerdings versuchen die halt oft eben nur einen oder meistens nur einen Index nachzubilden. Und ja, da muss man eben gucken, welchen Index bilden sie nach, welche Nachhaltigkeitsstandards hat dieser Index. Grundsätzlich kann man wahrscheinlich schon sagen, dass es besser ist, in ja, grüne ETFs zu investieren als in einen x-beliebigen. Das ist ja auch in deinem Beispiel. 14% Kontroversen sind so gesehen noch besser als 18%, aber trotzdem natürlich noch erschreckend hoch. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn man jetzt in ETF investiert, statt in einen normalen Fonds, dann ja, gibt es eben für das Fondsmanagement nicht so viel Geld und deswegen wird man bei diesen ETFs zum Beispiel auch nie den Ansatz finden oder ja, selten irgendwie so einen Ansatz finden, dass er explizit jetzt die Fondsgesellschaft dann hingeht und versucht eben als Investor Einfluss zu nehmen auf Unternehmen in einem ja, sozialen oder ökologischen Sinne eben auf Verbesserungen hinzuwirken. Diesen Ansatz, den müsste man dann eben eher bei Fondsgesellschaften suchen, die explizit ausschließlich irgendwie grüne, ökologische, sozial orientierte Fonds versuchen aufzulegen. Da wird man mehr Erfolg haben. Ja. Deswegen ETFs als Geldanlage, wenn man jetzt nur auf die finanzielle Rendite für sich schielt, dann kann ich die Empfehlung, die oft ausgesprochen wird, nachvollziehen. Wenn man aber über seine Geldanlage, also erstens irgendwie ein reines Gewissen bekommen möchte, dann gibt es da halt doch andere Fonds, die deutlich sauberer investieren. Und wenn man dann tatsächlich auch noch irgendwie was bewirken möchte oder das möchte, dass die Fondsgesellschaft etwas bewirkt, dann muss man auch auf einen Fonds gehen, der mehr in Richtung Engagement unternimmt, also mehr Dialoge mit den Unternehmen führt und mehr Verbesserungen von den Unternehmen einfordert.
Danke. Hast du zum Abschluss vielleicht ein paar Profi-Tipps für nachhaltige Finanzen? Stell dir vor, jetzt fängt jemand gerade an und möchte seine Finanzen auf Nachhaltigkeit umstellen. Was wären für dich so die ersten drei Schritte, die man machen sollte, die wichtigsten?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, als erstes muss man wissen, dass dieser Begriff Nachhaltigkeit in der Finanzbranche heutzutage so dermaßen inflationär gebraucht wird, dass man sich davon auf gar keinen Fall blenden lassen sollte. Stattdessen empfehle ich jedem, für seine eigenen Werte einzustehen. Und das kann man eben machen, auch ohne schon zu investieren, auch als ganz gewöhnliche Bankkundin, Bankkunde kann man eben zum Beispiel über die Fair Finance Guide Website oder eben auf fairfonds.info auch an seine Fondsgesellschaft schreiben und Verbesserungen fordern. Das kann man auf jeden Fall machen. Man sollte auch, wenn man entsprechende Forderungen hat, dann eben die eigenen Investitionen nicht diesen Werten oder Forderungen eben entgegenstehen lassen. Das heißt, langfristig sollte man sich dann eben auch die Produkte suchen, die zu einem passen. Und das ist natürlich eine schwierige Sache, ja, aber kann jedem empfehlen, das Infoangebot zu nutzen. Die Informationen bei Facing Finance stehen sämtlich alle kostenlos zur Verfügung. Also ob das jetzt fairfonds.info, fairfinanceguide.de ist oder auch die Facing Finance Website, sind auf jeden Fall gute Quellen, wenn man sich damit tiefer beschäftigen will. Ich weiß aber auch von sehr vielen Menschen, auch so aus meinem Bekanntenkreis, dass sich einfach viele gar nicht so sehr mit diesen Finanzen intensiv auseinandersetzen wollen und nach der schnellen Lösung suchen. Und dann sage ich immer, ja, kann man auch, Man kann sich dann eben einen Fonds suchen, der einigermaßen passt. Dann investiert man da rein. Dann ist es auch irgendwie gut. Es gibt die Fondsgesellschaften, ja, oder man schaut eben im Fair Finance Guide, welche Bank da ganz oben steht. Dann kann man schnell eine Lösung finden. Es gibt auch von diesen Banken, die da weit oben sind, gibt es auch Fondsangebote. Dann hat man so sozusagen seine Finanzen schon mal schnell in eine Richtung gebracht, die mehr mit den eigenen Werten übereinstimmt, zumindest. Und dann kann man, wenn man darüber hinaus dann noch Zeit hat, dann sollte man die natürlich nutzen, um diese Kontaktformulare an die Banken, an die Fondsgesellschaften auszufüllen. Was auch schnell gemacht ist, wie gesagt, wir bieten Standardtexte an, die man auch guten Gewissens so abschicken kann. Aber ja, wenn man sich eigene Gedanken machen möchte, kann man die natürlich auch einbringen.
Danke, Richard. Keine weiteren Fragen. Möchtest du zum Abschluss noch irgendetwas sagen?
Ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier die Gelegenheit hatte, in dem Podcast so viel zu Facing Finance und zum Fair Finance Guide zu erzählen. Und ich hoffe, dass wir uns alle auf einem guten Weg befinden in Richtung nachhaltige Finanzwirtschaft und letztlich auch nachhaltige Realwirtschaft. Und bin überzeugt davon, dass wir diesen großen Transformationsprozess nur alle gemeinsam meistern können, wenn wir diesen Weg als Gesamtgesellschaft angehen. Und deswegen hoffe ich, dass wir möglichst viele auch jetzt schon mitnehmen können und dass dieser Podcast einen klitzekleinen Teil dazu beiträgt.
Hoffe ich auch. Bis bald.
Danke, tschüss.